Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Am 14. August 1947 wurde die Vision des Philosophen, Dichters und Politikers Muhammad Iqbal wahr. Der Staat Pakistan wurde gegründet. Das neue Land bestand aus West- und Ostpakistan. Die beiden Landesteile waren 1500 Kilometer voneinander entfernt. Westpakistan war identisch mit dem heutigen Pakistan. Aus Ostpakistan wurde Bangladesch. Bereits 1930 regte Muhammad Iqbal in einer Rede in Allahabad die Bildung eines Staates für Muslime im Nordwesten Britisch-Indiens an.
Ich würde es gerne sehen, wenn der Punjab, die Nordwestgrenzprovinz, Sindh und Belutschistan zu einem einzigen Staat zusammengelegt würden. Selbstverwaltung innerhalb des britischen Empire oder ohne das britische Empire. Die Bildung eines konsolidierten muslimischen Staates in Nordwestindien scheint mir das endgültige Schicksal der Muslime zu sein, zumindest der Muslime aus dem Nordwesten Indiens.
Staatsreligion Islam. Die religiösen Machtverhältnisse in Pakistan. Eine Sendung von Horst Blümel.
1940 bekräftigte der Vorsitzende der All India Muslim League, Muhammad Ali Jinnah, in einer Rede noch einmal Iqbals Anliegen. Bereits einen Tag später verabschiedete die Muslimliga die Lahore Resolution für einen muslimischen Staat. Jamal Malik, emeritierter Professor für Islamwissenschaft an der Universität Erfurt.
Wichtig ist dabei zu nennen, dass sich einige islamische Organisationen, die ja schon in Indien, in British India bestanden, sich für die Idee des Pakistans stark gemacht haben, also ein Territorium für Muslime. Es gab aber genauso viele Gruppen, die sich dagegen ausgesprochen haben. Die sagten, nein, wir wollen keinen muslimischen Staat irgendwo, sondern wir wollen mit Hindus zusammenleben. Jedenfalls haben Muslime sich dann durchgesetzt, interessanterweise keine Mullahs, sondern das waren wirklich säkulare Muslime, die sich durchgesetzt haben.
Schon vor der Staatsgründung Pakistans diskutierten indische Muslime darüber, welche Rolle der Islam künftig in der pakistanischen Gesellschaft und Politik spielen sollte. Der Staatsgründer und Vater der Nation, Muhammad Ali Jinnah, hatte sich in seiner denkwürdigen Rede vom 11. August 1947 für ein säkulares Staatsgebilde ausgesprochen.
Du bist frei. Dir steht es frei, zu deinen Tempeln zu gehen. Dir steht es frei, zu deinen Moscheen zu gehen oder jedem anderen Platz des Gottesdienstes. In diesem Staat Pakistan kannst du jeder Religion, Kaste oder Konfession angehören. Das ist keine Angelegenheit des Staates.
In Pakistan leben heute etwa 225 Millionen Menschen. Fast 97% von ihnen sind Muslime, von denen sich die meisten zum sunnitischen Islam bekennen, während der Rest der schiitischen Gemeinschaft angehört. Der Politikwissenschaftler Boris Wilke, Autor eines Buches über Pakistan.
Die Vorstellung war, es gibt einen hindu-dominierten Staat, einen muslimisch-dominierten Staat und sozusagen das Gleichgewicht dieser beiden Staaten wird dann am Ende dafür sorgen, dass in beiden Ländern die Minderheiten auch ihre Rechte behalten. Es wurden Grundrechte formuliert, die den bürgerlichen Grundrechten auch in westlichen Gesellschaften gleichen. Aber es wurden auch Staatsziele formuliert, in welche Richtung sich das Land entwickeln soll. Und da kam dann der Islam zum Tragen. Also ein Leben im Einklang mit Koran und Sunna sollen gewährleistet werden.
Schon ein Jahr nach der Gründung Pakistans verstarb Muhammad Ali Jinnah. Nun wurden die Stimmen der Muslime lauter, die eine Islamisierung der Gesellschaft voranbringen wollten. 1949 legte der erste Premierminister Pakistans, Liaquat Ali Khan, der verfassungsgebenden Versammlung die Objectives Resolution vor. Sie wurde mit großer Mehrheit angenommen. Nur die Vertreter der Minderheiten stimmten dagegen. Ihre Änderungswünsche an der Resolution wurden vorher alle abgelehnt. Dazu der Islamwissenschaftler Jamal Malik.
Man hat dann diesen verfassungsmäßig sehr ambivalenten Satz formuliert, dass die Staatsordnung und die Gesetze dem Koran und der Sunna, also der Prophetentradition, nicht widersprechen sollen. Und das ist eine Ambiguität, die natürlich Pakistan bis heute nicht in Ruhe lässt. Also von daher, die Rolle der Religion in Pakistan ist von Anfang an schon gegeben gewesen. Und von daher konnte man ja schon antizipieren, dass ein Staat wie Pakistan ohne Religion eigentlich nicht funktionieren kann.
Die Objectives Resolution bildete auch die Grundlage der Verfassung von 1956 und der Änderung im Jahr 1973. In dieser ersten demokratischen Verfassung wurde der Islam als Staatsreligion bestimmt. Der Name des Staates Pakistan wurde in Islamische Republik Pakistan geändert. Es verwundert nicht, dass in Pakistan einige der politischen Parteien einen religiösen Hintergrund haben. Allen voran die Partei Vereinigung der Rechtsgelehrten des Islam, kurz JUI. Sie gehört zur sunnitischen Deoband-Schule. Auf diese geht die erste Religionsschule, Mitte des 19. Jahrhunderts im nordindischen Deoband gegründet, zurück. Die JUI gilt als orthodoxe Bewegung und ihre politische Ausrichtung kann man als konservativen religiösen Nationalismus bezeichnen. Stark im ländlichen Volksislam verankert sind die Mitglieder der JUP. Sie sind sunnitische Barelvis, die Sufi-Heilige verehren und ihre Grabstätten besuchen. Den Schreinkult der Barelvis und andere Formen des Volksislam verurteilen die Anhänger der Jamiat Ali Hadith, kurz JAH. Sie repräsentieren den fundamentalistischen Islam der Wahhabiten. Ein Ruf zum Gebet, wie er in vielen Städten zu hören ist. Die Bewegung für den Islam in Pakistan, kurz TIP, vertritt die Interessen der Schiiten. Diese Partei feiert ihre größten Wahlerfolge in den urbanen Zentren, wo auch die meisten Schiiten leben. Der Politologe Boris Wilke erklärt.
Seit 1919 kann man sagen, sind Muslime, Hindus oder auch Sikhs nicht nur religiöse Gemeinschaften, sondern auch im Ansatz politische Gemeinschaften. Das Selbstverständnis von Muslimen und Hindus in Britisch-Indien war durchaus schon ein gemischt politisch-religiöses. Und vor dem Hintergrund war der Kampf um die Unabhängigkeit von Großbritannien als Kolonialmacht getragen von politischen Bewegungen, die gleichzeitig auch sich in religiösen Fragen positioniert haben.
Nach der Gründung Pakistans bestimmte zunächst eine Zivilregierung die Politik des Landes. Am 27. Oktober 1958 erfolgte der erste Militärputsch unter General Muhammad Ayub Khan. Nachdem Khan von einem anderen General der Armee abgesetzt worden war, übergab dieser die Regierungsgeschäfte an Zulfikar Ali Bhutto, der 1973 Premierminister wurde.
Der Gründer der Pakistan People's Party hat dann versucht, westliche Konzepte und Gerechtigkeitsvorstellungen mit islamischen zu verbinden. Und das war eigentlich so der Beginn der Islamisierung in Pakistan.
1977 putschte das Militär erneut. General Ziaul Haq übernahm die Staatsführung und löste damit die Regierung von Zulfikar Ali Bhutto ab. Nach seiner Machtübernahme kündigte er eine Islamisierung des Staates an.
Das Verhältnis zwischen den politischen und militärischen Kräften im Lande ist etwas komplizierter, als man vielleicht glaubt. Die religiösen Parteien sind kein großer Machtfaktor in der pakistanischen Politik. Sie werden aber von dem, was man in Pakistan das Establishment nennt, was nicht nur das Militär beinhaltet, sondern auch die zivile Bürokratie, auch teilweise Großgrundbesitzer, für ihre eigenen Zwecke instrumentalisiert. Umgekehrt schaffen es aber auch die religiösen Kräfte zu bestimmten Anlässen immer wieder, einen Druck der Straße aufzubauen und die politische Diskussion in die von ihnen gewünschte Richtung zu lenken.
Auf Druck von religiösen Kräften änderte das Parlament 1974 die Verfassung von 1973 erneut. Die Anhänger der Ahmadiyya-Bewegung erklärte man zu Nicht-Muslimen. 10 Jahre später mussten die Ahmadis einen weiteren Schlag hinnehmen. Die Militärregierung unter Ziaul Haq stellte die freie Religionsausübung der Glaubensgemeinschaft unter Strafe. Bis heute drohen den Ahmadis bei Verstößen mehrere Jahre Gefängnis. So ist es den Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft in Pakistan verboten, sich als Muslime zu bezeichnen, ihre Gotteshäuser Moscheen zu nennen und ihre Religion zu verbreiten. Die Ahmadiyya-Bewegung wird regelrecht zum Feindbild erklärt. Viele ihrer Anhänger haben aus Angst vor Übergriffen und Verfolgung das Land verlassen. Neben den Gesetzen, die ausschließlich gegen Ahmadis gerichtet sind, hat Pakistan die strengsten Blasphemiegesetze in der muslimischen Welt. Die Strafen für Gotteslästerung reichen von Gefängnis bis hin zur Todesstrafe. Bereits 1860 wurde in Britisch-Indien das erste Blasphemiegesetz erlassen. Ursprünglich wurde es beschlossen, um religiöse Konflikte zwischen Muslimen und Hindus zu vermeiden und ein tolerantes Miteinander der verschiedenen Glaubensgemeinschaften zu gewährleisten. Auch heute riskiert jeder, der in Pakistan die bestehenden Blasphemiegesetze in Frage stellt, Leib und Leben. Salman Taseer, der Gouverneur der Provinz Punjab, übte Kritik am Blasphemiegesetz des Landes. Außerdem reichte er ein Gnadengesuch für die Christin Asia Bibi ein, die 2010 zum Tode verurteilt worden war. Sie soll, so der Vorwurf, im Zuge eines Streits mit muslimischen Feldarbeiterinnen den islamischen Propheten Mohammed beleidigt haben. Am 4. Januar 2011 erschoss Taseers Leibwächter Mumtaz Kadri den Gouverneur mit 28 Kugeln. Kadri sagte, er sei durch die Predigt eines Bareilvi-Geistlichen inspiriert worden. Dieser hatte Menschen dazu aufgefordert, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen und Leute wie Taseer zu töten.
Blasphemie, das ist ja auch ein großes Thema,
sagt Jamal Malik.
Dass einfach einem politischen oder einem wie auch immer gearteten Widersacher oder Widersacherin es in den Mund gelegt wird, dass sie oder er den Propheten beleidigt haben. Das kann man ganz leicht machen, dieses Denunzieren. Pakistan ist ein islamisch-ideologischer Staat und wenn man da den Islamstifter beleidigt, dann gibt es ein Problem. Aber die wenigsten beleidigen den Propheten, warum sollten sie auch? Aber es wird ihnen oft einfach unterstellt.
Familienstreitigkeiten zu beenden oder unerwünschte Personen aus dem Weg zu räumen, ist mit Hilfe der Blasphemiegesetze sehr einfach. Eine Person geht zur Polizeistation und erstattet Anzeige, dass jemand durch Äußerungen den Koran oder den Propheten Mohammed in den Schmutz gezogen hat. Die Polizei verhaftet dann den Beschuldigten und nimmt ihn in Gewahrsam. Sollte sich später herausstellen, dass die Anschuldigungen falsch waren, wird der Anzeigende nicht wegen falscher Behauptungen bestraft. Außerdem haben es beschuldigte Personen sehr schwer, einen Anwalt zu ihrer Verteidigung zu finden. Denn Anwälte, die einem Blasphemiebeschuldigten beistehen, werden massiv bedroht.
It's been almost two days since Asia Bibi was acquitted of blasphemy charges by the top court in Pakistan.
Auch die drei Richter, die Asia Bibi 2018 vom Vorwurf der Blasphemie aufgrund unzureichender Beweise freigesprochen hatten, mussten um ihr Leben bangen. Der Führer der radikalen Partei, TLP, hatte zur Ermordung der Richter aufgerufen. Und aufgebrachte Muslime protestierten in mehreren Städten gegen Bibis Freispruch. Heute lebt Asia Bibi in Kanada. Ihr Anwalt floh in die Niederlande. Die TLP, die zur Ermordung der Richter aufgerufen hatte, wurde bei den Parlamentswahlen 2018 die fünftstärkste Kraft. Die Partei fordert weiterhin eine strenge Durchsetzung der Blasphemiegesetze und die Einführung des islamischen Rechts der Scharia. Die Einführung der Scharia ist auch das erklärte Ziel der TTP, der pakistanischen Taliban.
Die pakistanischen Taliban stammen aus einem Gebiet Pakistans, in dem überwiegend Paschtunen leben. Diese ethnische Gruppe lebt im westlichen Teil Pakistans, entlang der Grenze zu Afghanistan. Paschtunen gibt es sowohl in Afghanistan als auch in Pakistan. Für sie bedeutet die Grenze nicht wirklich etwas.
Sagt Carl Kaltenthaler. Er ist Professor für Politikwissenschaften und Leiter des Centers für Intelligence and Security Studies an der Universität von Akron, USA.
So these kind of people who became
Diese Leute, die die Führung und die Kämpfer der pakistanischen Taliban bilden, leben in Stammesgebieten, die früher von der Bundesregierung verwaltet wurden. Diese sind heute Teil der Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Die pakistanischen Taliban sind ein Zusammenschluss von verschiedenen militanten Gruppen.
Die pakistanischen Taliban sind radikale Deobandi-Sunniten. Sie akzeptieren nur ihre Ausrichtung des Islam. Alle anderen Muslime werden als Ungläubige angesehen. So kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit militanten Schiiten. Aber auch Barelvis, ebenfalls Sunniten, werden attackiert. Früher waren die religiösen Minderheiten Angriffsziele der Taliban. Heute sind es das pakistanische Militär, der Geheimdienst ISI und Einrichtungen des Staates.
After the US invasion of Afghanistan in 2001,
nach der US-Invasion in Afghanistan 2001 gab es Al-Qaida-Kämpfer und andere militante Gruppen, die aus Afghanistan in das Stammesgebiet der Pashtunen flohen. Dieses Gebiet gehört zwar zu Pakistan, wird aber von lokalen Stammesbehörden kontrolliert. Die Einwohner betrachteten Al-Qaida-Kämpfer als Leute, die einen gerechten Krieg gegen die Amerikaner führten. Al-Qaida fand dort für ein paar Jahre Schutz.
Nach dem Einmarsch der Alliierten in Afghanistan und der Flucht von Al-Qaida- und Taliban-Kämpfern nach Pakistan geriet der pakistanische Militärmachthaber Pervez Musharraf immens unter Druck von den USA.
Die pakistanische Regierung sagte dann, okay, wir können nicht zulassen, dass dieses Gebiet ein Paradies für Al-Qaida wird. Es folgten pakistanische Militäroperationen, um Al-Qaida-Kämpfer gefangen zu nehmen oder zu vertreiben. Dies führte zu einer Gegenreaktion der lokalen Bevölkerung, die daraufhin Milizen gründete, um das pakistanische Militär zu bekämpfen. 2007 schlossen sich diese lokalen Milizen infolge der pakistanischen Militäraktionen zusammen und gründeten die TTP, die pakistanischen Taliban. Sie sind bei weitem die gefährlichste Gruppe für den pakistanischen Staat.
Im vergangenen Jahr gab es einen mehrmonatigen Waffenstillstand zwischen dem pakistanischen Militär und der TTP. Die Regierung bot für gefangen genommene Taliban-Kämpfer eine Amnestie an. Darüber waren die Adressaten jedoch aufgebracht. Amnestie sei etwas für Verbrecher. Die Taliban aber sehen sich als Kämpfer. Trotzdem hat sich daraufhin etwas verändert. So hat der Führer der TTP einen Verhaltenskodex für seine Kämpfer verfasst.
Ein Code of Conduct für seine Leute. Das ist ein Pamphlet von 16 Seiten, auf Urdu formuliert, eine Art Handreichung, wie man sich zu verhalten hat. Und da geht es ganz klar darum, wir müssen zusammenhalten, wir dürfen nicht Zivilisten angreifen, wir dürfen nicht Kinder töten, sondern unsere Ziele sind ja ganz konkret das pakistanische Militär und das pakistanische Establishment und alle jene, die das pakistanische Militär unterstützen. Wer dagegen operiert, wird bestraft. Also auch das ist festgelegt, interessanterweise.
Ob die pakistanischen Taliban mit ihren Aktionen jemals die Einführung der Scharia erreichen werden, ist völlig ungewiss.
Es gibt jetzt mehr religiöse Bewegungen in Pakistan, die ein Mitspracherecht fordern. Die verlangen, dass der Islam in Pakistan ein noch stärkeres Gewicht bekommt. Das Problem dabei ist, dass es in Pakistan nicht nur eine einzige Form des Islam gibt. Wir haben den schiitischen Islam, orthodoxe Sunniten, Sufis. Dann gibt es die Salafisten, die saudische Variante des Islam. Und dann die Deobandis. Die Vorstellung, dass man in Pakistan einen einzigen monolithischen Islam schaffen kann, ist eine Einladung zu mehr Gewalt.
Und die Machtverhältnisse verschieben sich weiter.
Sie hörten Staatsreligion Islam, die religiösen Machtverhältnisse in Pakistan. Eine Sendung von Horst Blümel. Es sprachen Lisa Biel und Bruno Winzen. Technik Sascha John. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2023.